Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Keine Region der Welt wird so intensiv elektronisch überwacht wie die Provinz Xinjiang, ganz im Westen Chinas. Das ist die Region, in der Peking je nach Lesart entweder schwerste Menschenrechtsverbrechen an den Uiguren begeht oder sogar Völkermord. Der Journalist Matthias Böhlinger, der hat über Jahre immer wieder in China dazu recherchiert und hat dann auch Interviews mit Menschen geführt, die die Umerziehungslager überlebt haben. Diese Interviews dann aber großteils im Ausland, weil es da einfacher war. Sein Buch über diese bedrückende Recherche, das heißt Der Hightech-Gulag. Guten Tag, Herr Böhlinger.
Guten Tag, Herr Rabanse.
Ja, der Titel Hightech-Gulag, darin steckt ja zweierlei. Also das Wort Gulag zielt natürlich darauf ab, mit welcher Brutalität und Konsequenz Peking die Uiguren verfolgt. Aber Sie nennen das eben nicht nur einfach einen Gulag, sondern einen Hightech-Gulag. Also wie unterscheidet sich das, was da heute in China passiert, von den historischen sowjetischen Gulags oder von den chinesischen Umerziehungslagern der Kulturrevolution zum Beispiel?
Ich fange mal damit an, worin es sich ähnelt, und zwar insbesondere dem sowjetischen noch mehr als der Kulturrevolution. Das ist die Systematik, mit der bestimmte Gruppen verschwinden in diesen Lagern, mit der zum Beispiel, sagen wir, Intellektuelle, zuerst vielleicht religiöse Menschen, dann Intellektuelle und so weiter, und wie systematisch diese Gruppen dann ausgedünnt werden, um sie eben entsprechend zu verschrecken, unter Druck zu setzen und ihnen ihre Möglichkeiten zu nehmen, auf die Gesellschaft einzuwirken. Das ist also sehr, sehr ähnlich wie das, was eben im 20. Jahrhundert passiert ist. Aber es passiert eben ein Jahrhundert später, fast ein Jahrhundert später. Und da gibt es ganz andere technische Möglichkeiten. Das heißt, der chinesische Staat setzt, um die Leute zu identifizieren, die er da verhaften möchte. Die Verhaftungen sind genauso willkürlich wie im Gulag. Ja, es ist ein Terrorregime, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen in Angst und Schrecken versetzt werden. Aber er setzt dazu eben zum Beispiel Algorithmen ein. Das heißt, der Algorithmus identifiziert, Person X ist verdächtig, könnte vielleicht in Zukunft sich radikalisieren oder ich weiß nicht was, aufgrund bestimmter Parameter, die sind völlig absurd zum Teil. Also zu viel Strom verbraucht oder hat sein Auto verliehen oder ähnliche Dinge. Und in den Lagern selbst setzt der Staat natürlich auch Technik ein, die Stalin noch nicht zur Verfügung hatte. Überwachungskameras zum Beispiel, Gesichtserkennung innerhalb der Lager und auch außerhalb der Lager. Das geht so weit, dass wenn Sie ein normaler Bewohner Ürümqi sind zum Beispiel, der Hauptstadt dieser Region, dass dann an dem Eingang zu Ihrem Wohncompound, wo Sie wohnen, ja, diese Compounds sind umzäunt, gated communities, das ist in ganz China so, in den anderen Teilen von China stehen diese Tore meistens offen, dort sind sie zu und da hängt ein Apparat und der liest von jedem Menschen, der diesen Compound betritt, den Ausweis auf. Und der ist mit der Polizei verbunden. Das heißt, die Polizei sieht, wer wann rein und raus geht und sie sieht auch, wer zu Besuch gekommen ist zum Beispiel. Also es gibt keinerlei Privatsphäre mehr. Wenn es im Gulag der Sowjetunion eine Überwachung gab durch Geheimdienste, Informanten und so weiter, dann gibt es die jetzt auch. Aber es gibt zusätzlich eben noch diese elektronische Überwachung. Alles, was der chinesische Staat an Technik hat, AI, Gesichtserkennung und so weiter, wird eingesetzt, um dieses Gulag-System zu unterstützen.
Und das geht bis in die Wohnungen hinein. Es gibt Menschen, die berichten Ihnen davon, dass sie in ihrer Wohnung ein kleines elektronisches Gerät platziert bekommen haben mit der Anweisung, das weder zu entfernen noch zu untersuchen, was es genau tut. Sie nannten jetzt die Gesichtserkennung, Fingerabdrücke aller 10 Finger, DNA-Proben, Stimmproben. Das alles wird erfasst im Namen neuer Personalausweise, die dann aber nie gekommen sind. Wie flächendeckend werden die Uiguren so erfasst und überwacht? Wie viel Prozent der Bevölkerung sind in diesen Datenbanken drin? Kann man das sagen?
Laut chinesischer Regierung sind so gut wie alle da drin. China verkauft es ja als Fortschritt. Da gibt es überhaupt kein Problembewusstsein, dass diese Überwachung irgendwie in irgendeiner Weise nicht legitim sein könnte. Und diese Erfassung der biometrischen Daten, die Sie gerade erwähnt haben, die so 2017 ungefähr flächendeckend wurde die in der Region durchgeführt. Da gibt es dann Erfolgsmeldungen, dass bereits 18 Millionen Menschen da erfasst worden sind oder so. Die Region hat 24 Millionen. Also man kann davon ausgehen, dass das wirklich sehr, sehr flächendeckend und vor allem in den Gegenden, in denen vor allem Uiguren leben. Es leben ja auch viele Han-Chinesen, also die Mehrheitsbevölkerung von China, in dieser Region. Aber in den Gegenden, wo vor allem Uiguren leben, da ist das recht flächendeckend gewesen und da gibt es auch wieder andere Dokumente. Ich habe ja eine ganze Menge von so Leaks gesehen für dieses Buch und mir angeschaut, in denen bestimmte Regierungsdokumente, Listen von Einwohnern, von Gefangenen und so weiter aus Regierungscomputern geleakt wurden. Da sieht man an diesen Listen sehr genau, sieht man auch Fortschrittsberichte. Da ist dann zum Beispiel mal ein Vorgesetzter nicht zufrieden damit, dass seine Untergebenen geschlampt haben bei der Erfassung der Augenscans und so weiter. Das sieht man ziemlich genau, dass diese biometrische Erfassung, DNA, Iris, Fingerabdrücke, Stimmproben und so weiter, dass die wirklich flächendeckend durchgeführt wurde in diesen Jahren und diese Datenbanken damit gefüllt wurden.
Da erleben wir also einerseits die digitale Aufrüstung seitens des Staates und gleichzeitig vereinzelt vielleicht auch den Versuch der Uiguren digital abzurüsten, um die eigenen digitalen Spuren zu reduzieren. Also sie erzählen da von Menschen, die sind eben vom Smartphone wieder auf alte Tastenhandys umgestiegen. Stellte sich dann aber heraus, auch das hilft nicht, ist sogar fast eine schlechte Idee. Warum?
Also die Smartphones wurden natürlich an jedem Checkpoint gescannt und die Bewohner mussten sich auch da eine Software draufspielen, die ausliest, eine Spionage-App, die der Polizei meldet, was auf diesem Telefon ist. Und wenn jemand plötzlich kein Smartphone mehr hat, der vorher eine hatte, dann nimmt die Polizei natürlich an, dass da irgendwas drauf sein könnte, was da nicht drauf sein sollte. Und da macht er sich dadurch verdächtig, dass er sich eben versucht, dieser Überwachung zu entziehen und plötzlich wieder mit so einem alten Handy. Wenn das jetzt jemand ist, der sehr alt ist, dann ist das vielleicht noch plausibel. Aber wenn jemand, der dem Erfahrungswert nach ein Smartphone nutzen würde, plötzlich mit so einem Tastenhandy ankommt, dann kann man sich eben da verdächtig machen.
Dergleichen ist für die Menschen, die Uiguren, die dort leben, schnell sehr, sehr gefährlich. Also eine einfache Polizeikontrolle kann eben direkt ins Lager führen, wenn dann das Gerät, das der Polizist bei sich hat, beim Scannen irgendwie plötzlich anschlägt, weil der Algorithmus sagt, den sollten wir besser wegsperren. Für Sie als Journalisten ist das, naja, eher ärgerlich, aber nicht wirklich bedrohlich. Trotzdem, wie arbeiten Sie vor Ort? Sie beschreiben auch an einer Stelle, dass zum Beispiel noch nicht mal mehr ein Gespräch mit einem Taxifahrer möglich ist, ein offenes Gespräch, weil über dem Rückspiegel in jedem Taxi ein Mikrofon hängt, das direkt mit der Polizei verbunden ist. Also wie recherchieren Sie?
Also man kann wirklich in der Region selbst recherchieren, indem man beobachtet, indem man versucht zu dokumentieren, meinetwegen, man hat die Information, da und da ist so ein Lager, man versucht da hinzukommen, das gelingt nicht immer, man wird ja ständig verfolgt, das heißt, sie hindern einen dann auch daran, bestimmte Orte aufzusuchen. Wenn man dann da hinkommt, möglichst irgendwie das zu dokumentieren, Bilder zu machen und die irgendwie zu sichern, damit man sie nicht gleich wieder löschen muss und so weiter. Man besucht historische Stätten und schaut, was ist aus denen geworden und solche Sachen. Aber die Gespräche, die muss man führen mit Leuten, die nicht mehr in der Region sind. Es gibt ganz selten mal, dass Kollegen das gelungen ist, vielleicht mal kurz die Verfolger abzuschütteln und dann hier und da mal ein bisschen Gespräch zu führen, was einem so ein bisschen Hinweise gibt. Aber auch da ist es natürlich so, dass die Leute da sehr vorsichtig sind und man jetzt nicht Fremde auf der Straße unbedingt zu fragen braucht, wie viele Verwandte sitzen jetzt denn im Lager von ihnen zum Beispiel, sondern da muss man sich sehr, sehr stark eben verlassen auf das, was einem die Leute erzählen, die rausgekommen sind aus unterschiedlichen Gründen. Das sind oft Leute, die Verwandte in Kasachstan haben oder Kasachen oder sogar kasachische Staatsbürger. Die kasachische Minderheit neben den Uiguren, die zweitgrößte, die da in diesen Lagern verfolgt wird, da hat sich der kasachische Staat zum Teil für die eingesetzt, deswegen konnten die raus. Oder es gibt zum Beispiel Ehefrauen, die ausländische Ehemänner haben. Eine Zeuge, mit der ich gesprochen habe, hat einen pakistanischen Ehemann, der hat es geschafft, sie rauszubekommen. Also ganz, ganz wenige Leute sind rausgekommen aus China, nachdem sie in diesen Lagern waren. Die können einem was darüber erzählen, was in dem Lager vor sich geht. Und das kann man dann abgleichen mit dem, was man dort beobachten kann, was man dort sehen kann. Und das dritte, wirklich wichtige, um zu verstehen, wie das funktioniert, wie die systematisch ist, die wichtigste Quelle eigentlich sind diese ganzen Leaks, denn der chinesische Staat ist ein extrem bürokratischer Staat. Die schreiben alles auf, was sie da tun.
Während wir sprechen, sind Sie nicht in China, sondern Sie sind in Kiew, weil Sie mich gerade aus der Ukraine berichten, von Russlands Krieg. Und da könnte man sagen, da erntet der Westen gerade die bitteren Früchte einer jahrelang allzu freundlichen Politik gegenüber einem immer aggressiver auftretenden Regime. Wenn Sie das übertragen, welche Lehren muss der Westen, muss die Bundesregierung, müssen vielleicht auch deutsche Unternehmen daraus ziehen, bezogen auf die Haltung gegenüber Peking?
Also welche Haltung im konkreten Fall zu welchem Ziel führt, ist natürlich immer eine Sache der Diskussion, verändert sich auch. Was wir wissen, ist, dass wenn der Westen angefangen hat, Druck zu machen in Xinjiang bezüglich dieser Lager in Xinjiang, dann hat es eine Reaktion des chinesischen Staates gegeben. Natürlich nicht die, die wir uns wünschen, nämlich dass der chinesische Staat einsieht, dass das nicht nur unmenschlich ist, was er da tut, sondern dass es auch auf lange Sicht ja nun überhaupt nicht zu einer Lösung dieses Konflikts führen kann, wenn man die Repression immer weiter hochschraubt. Aber gewisse Milderungen hat es dann schon gegeben. Also es gibt die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Das haben tatsächlich in den vergangenen Jahren beispielsweise die deutsche Bundesregierung, aber auch andere europäische Regierungen nicht wahrgenommen. Die andere Sache, die man lernen muss jetzt, und zwar das ist die direkte Parallele zu dem, was wir hier in der Ukraine sehen, ist, dass wir uns natürlich mit einer Abhängigkeit von einem solchen Regime, das zu sowas bereit ist, und wir wissen ja nicht, wozu dieses Regime noch bereit ist und was zum Beispiel in Bezug auf Taiwan in der Zukunft noch passieren wird, dass wir uns da nicht in so eine Abhängigkeit begeben. Die Abhängigkeit ist eine andere in China, die ist komplizierter mit industriellen Verflechtungen, mit Handelsverflechtungen, mit Import und Export. Bei Russland war das ja eigentlich im Wesentlichen, waren das ein, zwei Produkte, Rohstoffe, Gas und Öl vor allem. Bei China ist es etwas komplizierter, aber in den letzten Jahren wurde eine Politik gemacht, die diese Abhängigkeit immer weiter erhöht hat, überhaupt kein Problem darin gesehen hat. Und ich glaube, so geht es nicht mehr weiter. Man muss auf jeden Fall bestimmte strategische Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt betrachten, beispielsweise 5G-Netzwerk, beispielsweise kritische Infrastruktur wie der Hamburger Hafen und so weiter. Da muss jetzt die Frage nach Abhängigkeit, nach Einflussmöglichkeiten, die muss jetzt ganz oben stehen, wenn solche Entscheidungen getroffen sind. Da hat man nicht immer den Eindruck, dass die Bundesregierung da schon ist.
Matthias Böhlinger sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über sein Buch Der Hightech-Gulag, Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. Das kostet 18 Euro und ist bei C.H. Böck erschienen. Und Sie können darin noch eine Menge mehr lesen, auch darüber, wie eigentlich historisch in Wellen die Repression gegen die Uiguren immer stärker angestiegen ist. Herr Böhlinger, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Rabansen. Es war mir eine Freude, bei Ihnen zu sein.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.